Eine Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit einem Autor, zugeschaltet aus Österreich, Christian Tscherl. Hallo Christian, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, danke, dass ich bei dir auf Meine Lesung dabei sein darf. Das freut mich. Mein Name ist Christian Tscherl. Ich komme, ja, wie du schon gesagt hast und wie man es wahrscheinlich hört, aus Österreich. Ich bin aufgewachsen eher ländlich in der Steiermark und bin nach der Schule nach Wien gezogen, habe dort Publizistik und Theaterwissenschaft studiert, lebe jetzt seit rund knapp 30 Jahren schon in Wien und bin seit ein bisschen mehr als 20 Jahren freier Journalist bei diversen Printmedien. Und ich schreibe in Tageszeitungen, Wochenmagazinen, Monatsmagazinen, Fachmagazinen zu diversen Themen. Das heißt, ich habe begonnen als Sportredakteur. Irgendwann war es mir dann zu langweilig, immer nur über Sport zu schreiben. Und heute schreibe ich eigentlich kaum noch über Sport. Schreibe sehr viel Wirtschaft, Kultur, Reisen und Reportagen. Und Reportagen, das ist auch das, was mich dann eigentlich auch zum Krimi-Schreiben gebracht hat. Und mein erster Krimi, der 2019 im Federfrei Verlag erschienen ist, ist der Krimi Waldviertler Todesrausch, aus dem ich heute vorlesen darf. Und diese zwei, vielleicht ganz kurz zur Ausgangssituation dieses Krimis. Da geht es darum, dass es im Waldviertel ein großes Bierfest gibt. Und bei diesem Bierfest hat es Tradition, dass man den Bierkaiser ermittelt. Das ist jene Person, die bei diesem Bierfest am meisten trinken kann. Der bekommt dann die Bierkaiserkrone und am nächsten Tag ist dieser Bierkaiser tot, wird tot aufgefunden in einem Gärbecken. Anfangs denkt man noch, das war ein Unfall, aber relativ bald ist klar, das war Mord, da hat jemand nachgeholfen. Es gibt auch recht schnell eine Tatverdächtige, und zwar die Heidi Dudek, weil das die Verliererin dieses Bierduells ist und man ihr nachsagt, dass sie keine gute Verliererin ist. Ja, das ist so der Kurzinhalt, den man braucht, glaube ich, um die erste Passage zu verstehen.
Okay, dann fang gleich mal an.
Ja, ich erzähle vielleicht kurz, ich lese zwei kurze Passagen hintereinander, weil in dem Buch ist es so, dass ich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erzähle. Ich erzähle einerseits aus Sicht der Polizei und hier in Form von der Wolke Böhm, das ist meine Hauptdarstellerin, das ist die junge Assistentin, die der Chefinspektorin über die Schulter schauen darf. Und die zweite Perspektive ist aus Blickwinkel von Nestor Bach. Das ist ein Lehrerkollege von der Hauptverdächtigen, der Heidi Dudek. Und der wird von der Heidi Dudek dazu beauftragt, dass er für sie ermittelt, um entlastende Beweise zu finden. Und damit man sieht, dass es hier zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt, lese ich jetzt zwei kurze Passagen vor, die unterschiedliche Perspektiven zeigen. Wolkes winziges Office liegt Wand an Wand zu Diotimas. Ein gewaltiger Rums lässt Wolke in ihrem Schreibtischsessel aufschrecken. Was war das? Das kam aus Diotimas Büro. Das eingerahmte Schreibtischbild, das eine junge, schlafende Katze zeigt, wackelt noch immer. Wolke schiebt es zur Seite, weil der Standfuß des Bilderrahmens gefährlich nah an die Tischkante gerückt ist. Sie steht auf und wandert auf den Gang. Sie lauscht an Diotimas Tür. Stöhnen aus dem Büro. Alles in Ordnung? Mit diesen Worten tritt sie ein und erblickt einen Mann, der wie ein Häufchen Elend auf einer Couch sitzt und sich den Hinterkopf reibt. Diotima hoppelt vor ihm wie eine leichtfüßige Boxerin, die sich im Ring auf den Gong vorbereitet. Hinter der Inspektorin türmen sich alte Videokassetten. Ein Videorekorder steht am Tisch und ist mit einer Unmenge an Spezialkabeln an einen Laptop angeschlossen. Am Display flimmert das grünstichige Standbild zweier Judokämpfer, die wie Wollknäuel ineinander verheddert sind. »Steh auf, starker Mann«, fordert Diotima den Typen auf der Couch auf und macht mit beiden Händen eine herablassende Geste. »Kannst du deine bescheuerten Theorien nicht bloß andeuten?«, ächzt der Mann. »Nein, weil's dann nicht wirkt. Zuerst ein Schulterwurf und dann sofort ein Würgegriff. Das sind Heidis Geheimwaffen. So beendet sie 99,9% ihrer Kämpfe.« Sie trischt ihre Hände auf die Tischplatte. »Das sind ihre Lieblingstechniken. Heidi hat es immer auf Aufgabe angelegt. Das war nie anders und das wird sich auch nie ändern. Diodima stehen Schweißperlen auf der Stirn. Sie packt Wolke am Unterarm und zieht sie in die Mitte des Raumes. Das ist übrigens meine Partnerin Wolke Böhm. Hallo Wolke, und ich bin Max, der arme Bruder der Verrückten. Er reibt sich den Kopf, aber seine schmerzverzogene Grimasse ist verschwunden. Und jetzt sieht er einigermaßen attraktiv aus. Wolke sucht vergeblich eine Ähnlichkeit zu Diodima, aber bis auf die große, sportliche Statur gibt es nicht viele Parallelen. Er ist das Nesthäkchen der Familie Vogel, in etwa in Wolkes Alter. Als Dank, dass ich dir den ganzen Krempel gebracht habe, wischst du mit mir dein Büro sauber. Er richtet sich auf und beginnt, die Videokassetten in eine große Kiste zu sortieren. Die nicht, stoppt seine Schwester ihn, als er einen zweiten Berg an Kassetten wegräumen will. Die muss ich noch durchackern. Wolke hebt wahllos eine der uralten VHS-Kassetten hoch. Ein Relikt vergangener Tage. Österreichische Meisterschaft 1990, Judo, steht in Handschrift auf der Namensplakette. Das sind alle Judo-Turniere von 1980 bis 1992, an denen Dudi teilgenommen hat, erklärt Diodima stolz. Du hast dir alle Kämpfe angesehen? Gestern, die ganze Nacht. Ein Drittel fehlt mir noch. Warum schaust du dir das an? Etwa in dieser Höhe ist die Oberkante des Gehrbeckens. Heidi beherrscht den Schulterwurf aus dem FF. Für sie war es nicht einmal eine sonderliche Kraftanstrengung, den Dicken ins Becken zu befördern. Diodima lässt von Wolke ab und drückt am Videorekorder eine Taste. Das Standbild erwacht zum Leben. Wie zwei Kletten rollen die Judokämpfer über die Matte. Erst nach einigen Momenten ist es für Wolke ersichtlich, dass es sich um weibliche Athletinnen handelt. Heidi Dudek ist trotz der schlechten Bildqualität zu erkennen. In ihren jungen Jahren sah sie noch männlicher aus, mit ihren kantigen Gesichtszügen und den zugunsten des Sports sehr kurz geschorenen Haaren. Ihr Nacken gleicht einem dicken Feuerwehrschlauch. Im Judo-Chi macht sie einen übergewichtigen Eindruck. Die Muskelberge kommen nur kurz zum Vorschein, wenn die Gegnerin kräftig genug an dem Baumwollanzug gezerrt hat und sie wieder gezwungen ist, sich Jacke, Gürtel und Hose zu richten. Schwesterchen, darf ich als Dank, dass ich dir als Squash-Test damit diente, mit deiner neuen Partnerin einen Kaffee schlürfen? Nee, zieh Leine, tschüss. Sie öffnet ihm die Tür. Der Mann hebt die schwere Kiste hoch und zwinkert Wolke zu. Lass dich von meiner Schwester nicht fertig machen. Hau endlich ab. Diodima hilft ihm nach, ihr Büro schneller zu verlassen. Sie schließt die Tür und lächelt ihre Partnerin an. Der ist das gewöhnt. Was glaubst du, wie es bei uns zu Hause zugegangen ist? Ich musste tagtäglich beweisen, wer die Hosen in der Familie anhat. Die Chefinspektorin lächelt ihre Kollegin an und vertieft sich wieder in ihre Videoanalysen. Guckst du dir das ernsthaft alles an? Wozu? Ich will Dudi verstehen. Du musst sie erleben, wenn die Punkterichter ihr eine Wertung verweigern. Sie rastet völlig aus. Diese Frau kann nicht verlieren. War sie als Judoka erfolgreich? National auf alle Fälle. Unendliche Male Jugendmeisterin. Ihren ersten Staatsmeistertitel holte sie 86 und von da an ohne Unterbrechung bis 92. Schon bald hat Wolke genug von den Fernsehbildern. Sie wird nicht klüger, je mehr sie sich von dem Herumbalgen ansieht. Eines ist ihr aber klar. Heidi Dudek ist ein Wesen, dem man nachts nicht alleine und unbewaffnet begegnen möchte und das man nicht zum Feind haben sollte. So, das war jetzt die Perspektive aus Sicht der Polizei. Und jetzt würde ich gleich anschließen mit der Perspektive vom Nestor Bach. Und zwar der Nestor Bach, habe ich ja schon gesagt, ist der Kollege von der Heidi Dudek. Die Heidi Dudek ist eine Lehrerin in einem Wiener Gymnasium und sie weiß, dass der Nestor in sie verliebt ist und deshalb nutzt sie das, um ihn einzusetzen als ihren kleinen Detektiv. Und es gibt bei diesem Waldviertler Bierfest nicht nur dieses Bierduell, sondern es gab auch eine Wahl der schönsten Frau des Ortes, also eine Bierprinzessinnenwahl. Und da gab es einen Reporter, der sehr negativ über dieses ganze Bierfest und diese Lady, diese Miss geschrieben hat. Und da denkt sich der Nestor und beziehungsweise die Heidi, dass man diesem Reporter ein bisschen auf den Zahn fühlen kann, was da passiert ist. Und wir begleiten sie jetzt auf diesem Weg. Nestor! Heidis Stimme fängt ihn am Gang. auf dem Weg in seine Klasse. Sie kommt durch das Treppenhaus auf ihn zu. Ihr Trainingsanzug müffelt, wie das Trainingsanzüge, die man wochenlang trägt und nie wäscht, so an sich haben. An Heidi stört ihn dieses säuerliche Aroma nicht, so muss er wenigstens den Schulmief nicht inhalieren. Pack dich zusammen, wir haben etwas zu tun. Aber meine Schüler warten. Gib ihnen eine stille Beschäftigung, dann fällt es niemandem auf, dass du nicht da bist. Das geht nicht. Kräuter hält mich an der kurzen Leine. Wenn sie dich rauswerfen will, spreche ich Anneliese ins Gewissen. Komm endlich! Ob die Direktorin sich von Heidi in ihren Personalentscheidungen beeinflussen lässt, bezweifelt Nestor. Aber da schnappt Heidis Hand wie Tentakeln einer Riesenkrake sein Hemd. Kurz darauf sitzen sie im Chrysler und ein paar Autominuten später stehen sie am Parkplatz vor der Redaktion vom Kaiserblatt. Ich wollte mir Schrotti gestern vorknüpfen, aber der Kerl war nicht zu Hause. Vielleicht ganz gut so, ich hätte ihn vermutlich in die Ritzen seiner Nobelvilla gequetscht. Versuchen wir es eben auf die sanfte Tour. Geh rein und finde raus, was da beim Bierfest schief lief. Die Zeitungsredaktion befindet sich in einem hässlichen 70er-Jahre-Hochhaus. Passend für so ein Schmierblatt. Heidi wirft Nestor vor den Treppen, die zur pompösen Drehtour führen, aus dem Wagen. Gurgelnd fährt der Chrysler weiter zu den Gästeparkplätzen. Ich habe einen dringenden Termin bei Herrn Paul Schrotter. Ohne die verschlafene Miene auch nur ansatzweise zu einer freundlichen zu verziehen, greift die solariumgebräunte Dame hinterm Empfangstresen zu einem Telefon.
Name?
Paul Schrotter.
Nein, Ihr Name?
Nestor Bach.
Worum geht's?
Brisante Details aus erster Hand. Sie nimmt den Hörer zum Mund und wendet sich von Nestor ab.
Schrotti, da ist einer deiner schrägen Vögel.
Ihr Gespräch dauert nicht lange. Sie deutet mit dem Daumen über ihre Schulter zu den Liften.
Ja, erwartet Sie. Nehmen Sie den mittleren Aufzug.
Welcher Stock?
Der Lift fährt in die gewünschte Etage.
Demonstrativ nimmt sie eine Illustrierte zur Hand und gibt Nestor zu verstehen, dass keine weiteren Fragen mehr erwünscht sind. Der Aufzug bringt Nestor in den vierten Stock, Chronikabteilung. Schrotti wartet bereits vor dem Lift. Nestor erkennt den Mann vom Bierkirtag wieder. Er trägt einen Anzug, aber sowohl Hemd als auch Sakko sind stark zerknittert. Anzeichen für falsche Lagerung im Auto.
Wer sind Sie, Nestor Bach? Nie gehört. Um welche Sache geht's?
Es geht um den Leusbacher Bierkirtag.
Und weiter?
Sie haben in Ihrem Artikel abwertend über die Misswahl geschrieben.
Ich dachte, Sie wollten mir heiße Infos liefern.
Durchaus, aber nur gegen ein Gegengeschäft, damit beide Seiten davon profitieren. Ich gebe Ihnen ein paar Infos, wenn Sie mir ein paar geben. Eine Hand wäscht die andere. So funktioniert das doch in der Szene, nicht wahr?
Aus welcher Szene sind Sie?
Der Reporter blickt Nestor abschätzig von oben bis unten an. Darf ich erfahren, was Sie gegen den Ausgang der Misswahl haben?
Sie kommen hier angeschlichen und glauben, mir Fragen stellen zu können. Entweder Sie geben mir nun die Infos, die Sie dringend loswerden wollen, oder Sie machen wieder die Fliege.
Er drückt einen Knopf neben der Kabinentür und der Aufzug öffnet sich wieder.
Ich habe meine wertvolle Zeit nicht gestohlen.
Schrotti zwängt sich an Nestor vorbei in den Lift. Nestor gelingt es gerade noch, mit hineinzuspringen. Es geht wieder abwärts.
Das nächste Mal lassen Sie sich etwas Besseres einfallen, wenn Sie in meine Nähe wollen.
Schrotti steigt vor Nestor aus. Mit großen Schritten marschiert er der Drehtür entgegen.
Lucy, händige dem Mann bitte einer meiner vorsignierten Autogrammkarten aus. Ich bin dann mal bei den Botox-Gesichtern.
Schrotti, hast du nicht etwas vergessen?
Die Empfangsdame wirft ihm eine Krawatte mit vorgefertigtem Knopf zu. Der Redakteur fängt sie aus der Luft und kann sie sich im Handumdrehen umhängen.
Du bist die Beste.
Nestor ignoriert die Empfangsdame, die ihm eine Porträtkarte entgegenstreckt. Er folgt Schrotti zur rotierenden Tür. Um Haaresbreite schafft er es nicht mehr in den Flügel des Journalisten und muss die nächste Kabine abwarten. Er schwingt sich ins Freie und winkt hysterisch zum Chrysler, während er die Treppe hinter Paul Schrotter hinabtrippelt. Heidi startet ihren Wagen. Nestor wartet am Fuße der Treppen, bis der Chrysler ihn aufgabelt.
Was hat er erzählt?
Gar nichts. Er will mir nichts sagen, wie zu erwarten. Gibt sich mit einem wie mir nicht ab.
Steig schon ein, wir müssen ihm hinterher, befiehlt Heidi. Schrotti steht am Ende des Parkplatzes und besteigt ein Taxi. Der Kreisler heftet sich dem Taxi an die Fersen. Beim Wiener Stadtpark lenkt der beige Mercedes in eine Ausbuchtung und lässt den Boulevardjournalisten aussteigen. Folge ihm, damit wir wissen, wo er hingeht. Ich kümmere mich um einen Parkplatz. Sie fährt an der gegenüberliegenden Straßenecke ran. Nestor hüpft raus. Penner, Touristen, Jogger. Aber kein Schrotti in Sicht. Nestor irrt die labyrinthartigen Wege entlang, bis er den Redakteur zwischen Blumen und Bänken vorbeimarschieren sieht. Sein Ziel ist ein Pavillon. Schrotti hat sich durch die Menschenmenge längst ins Innere vorgekämpft. Nestor kommt nur bis zum Eingang. Ohne Einladung kein Zugang. Man schickt ihn wieder fort. Auf dem Rückweg kommt Heidi ihm entgegen. Ist er da drin? Nestor nickt. Ich habe nicht das passende Outfit. Warte beim Wagen, sagt sie und stolziert selbstbewusst zu den Pförtnern, die sie in ihrem Trainingsanzug argwöhnisch mustern. Nestor hat sich schon darauf eingestellt, dass er und sie bald wieder gemeinsam zum Auto retournieren. Doch nach kurzer Diskussion verschwindet Heidi in der Menschenmenge. Verdankt sie das ihrem Promi-Faktor? Aus ihrer aktiven Sportzeit kennt sie nach wie vor Gott und die Welt. Nestor umrundet das Gebäude, klettert auf ein breites Stadtparkgeländer, von wo aus er einen Blick auf die prächtige Terrasse des Pavillons hat. Die meisten Personen auf der Terrasse sind blütenweiß gekleidet. Unter den schicken Gästen stechen Schrotti und Heidi in ihren Klamotten wie Störfaktoren hervor. Um die beiden bildet sich ein Kreis. Heidi beobachtet den Journalisten. Handgemenge. Publikumsaufschrei. Nestor muss aufs nächsthöhere Geländer hochklettern, um in dem Tumult etwas zu erkennen. Zu viele Schaulustige verdecken die Judoka und den Reporter. Bloß bruchstückhaft erhascht Nestor einen Blick. Schrotti sinkt in die Knie. Hat Heidi ihm jetzt tatsächlich in die Weichteile getreten? Immer mehr Partygäste drängen auf die Terrasse. Keine Chance mehr für Nestor, aus der Entfernung etwas mitzubekommen. Daher beschließt er, Heidis Chrysler auf den umliegenden Parkplätzen zu suchen und dort auf sie zu warten. Na bitte, wer sagt's denn? Schrotti muss man nur einbläuen, dass es sehr schmerzhaft wird, wenn er mit der Sprache nicht rausrückt, und schon löst sich seine Zunge. Heidi drückt sichtlich gut gelaunt ein Knöpfchen auf ihrem Autoschlüssel, um die Türen zu entriegeln. Wie bist du da reingekommen? Der Mittagsempfang der Wiener Schönheitschirurgen war das. Alle Schnösel vereint, die Ärzte und ihre Versuchskaninchen. Einer war früher mal mein ärztlicher Betreuer bei einem WM-Turnier. War es schlau, den Journalisten vor allen Leuten zu demütigen? Ja, denn nur so redet der Idiot. Er hat mir erzählt, dass er bei der Wahl zur Bierprinzessin der Jury saß. Er hat aber für die Verliererin gestimmt. Die anderen Juroren mussten ihn überstimmt haben. Und bringt uns das etwas, um dich zu entlasten? Das wird genau deine Aufgabe sein, es herauszufinden, mein schlauer Detektiv. Ihr Gesicht nähert sich seinem. Sie hat dieses verführerische Lächeln aufgesetzt. Für ein paar Details hat Schrotti ohnehin schon gesorgt. Er fand es merkwürdig, dass bei der Jury nicht jene Mitglieder saßen, die angekündigt waren. Stattdessen saß dort unter anderem ein Bierbrauer, der nicht alle Tassen im Schrank haben soll. Ich will, dass du dich über die Jurymitglieder schlau machst. Vielleicht kriegst du was Gescheites heraus. Enttäusche mich nicht. Ja, das waren die Szenen aus unterschiedlicher Perspektive.
Schon zu Ende.
Es kommt ja noch ein nächster Teil.
Na, zum Glück. Ja, sprechen wir über deine Figuren. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
Ja, also die Hauptfiguren haben wir jetzt schon teilweise kennengelernt. Ich habe einerseits meine beiden Inspektorinnen. In Österreich sind das Inspektoren und keine Kommissare. Aber das war am Anfang ein großer Fehler von mir, dass ich immer Kommissar geschrieben habe, weil es ja aus dem Fernsehen einfach so üblich ist. Aber in Österreich gibt es keinen Kommissar, sondern Inspektoren. Deshalb gibt es bei mir eben die Chefinspektorin Diotima Vogel und die Assistentin Heidi, die Assistentin Wolke Böhm. Und die Wolke ist so die Unerfahrene, aus deren Blickwinkel wir die Geschichte erleben. Und die Diotima ist so die Superschlaue, die sofort immer einen Instinkt hat, wer der Mörder sein könnte oder die Mörderin. Und versteift sich dann aber meistens zu sehr auf eine Person und es liegt dann an der Wolke eigentlich in alle Richtungen zu ermitteln und eigentlich ist es dann immer die Wolke, die so auf die richtigen Fährten kommt. Es gibt ja da jetzt eine Fortsetzung, also ich habe inzwischen, also der zweite Teil von dieser Krimiserie kommt im September heraus und ich schreibe aktuell am 3. Und es ist so, dass bei diesen zwei Personen es immer so ist, dass eigentlich die Diotima am Anfang sofort eine heiße Fährte hätte und sich dann nicht mehr abbringen lässt davon und die Wolke dann diejenige ist, die da die harte Arbeit annehmen muss, beziehungsweise sie reift im Laufe der Zeit auch immer weiter. Im dritten Teil hat sie dann schon ihren eigenen Fall, weil so viel zu tun ist, dass die Diotima einen eigenen Fall hat und die Wolke und die beiden Fälle dann zusammenkommen. Also das sind so meine Hauptfiguren aus Sicht der Polizei und in jedem Krimi dieser Serie gibt es auch immer eine zweite Perspektive einer Person, die dem Tatort sehr viel näher ist. Also eine Figur, die der Hauptverdächtigen oder dem Hauptverdächtigen sehr nahe steht. In diesem Fall ist das eben der Nestor Bach. Das ist ein eher schüchterner, sehr nicht sehr selbstbewusster Typ, der eben in der Schule so ein Einzelgänger ist und es auch liebt, dass die Wolke auch, die Heidi auch so ein Einzelgänger ist, wobei die Heidi ist eher so der grobe Klotz, die von allen als Monster angesehen wird in der Schule. Nur der Nestor hat sich heimlich verliebt in die Heidi. Sie weiß es natürlich längst und nutzt ihn deshalb auch, um hier entlastende Beweise zu finden. Das ist insofern wichtig, weil die Heidi und die Diotima kennen sich sehr gut aus ihrer Jugend. Denn auch die Diotima war früher eine Sportlerin. Wir wissen ja schon, die Heidi war eine Judoka. Ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagt. Bei uns sagt man Judo. Ich glaube aber, in Deutschland sagt man Judo. Bin mir nicht sicher. Und die Heidi war eben die erfolgreichste Judoka in Österreich. Und die Diotima war damals auch eine Olympiahoffnung im Fechten. Und immer wenn es gemeinsame Trainingslager gab, waren diese beiden Damen gemeinsam in einem Zimmer, teilten sich ein Zimmer und waren Best Friends. Und das wurde erst gestört, dieses Verhältnis, indem sich ein Mann dazwischen drängte. Und durch diesen Mann, durch diese Liebe zu einem Mann natürlich, haben sich die beiden Damen von Best Friends zu Erzrivalinnen entwickelt. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Heidi weiß, wenn die Diotima ermittelt, dann ist da Feuer am Dach, dann kann sie gar nicht so schnell schauen, ist sie hinter Gittern. Und deshalb beauftragt sie den Nestor, der ihr entlastende Beweise bringen sollte.
Das ist sehr spannend, ja. Wenn sich ein Mann zwischen zwei Frauen drängt, ne?
Das ja, ist ja.
Übliche, genau, wer kennt das nicht?
Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte bei den Damen, also bei den Inspektorinnen. Da haben wir ja schon kurz diesen Max kennengelernt, der da schon der Bruder von der Diotima ist. Da gibt es natürlich zwischen Wolke und Max eine Annäherung, die sich auch so über die Serie hinwegziehen wird.
Kennst du deine Charaktere alle in- und auswendig?
Eigentlich schon. Also auf jeden Fall meine Inspektorinnen, weil ich mit denen ja auch in den anderen Fällen zu tun habe, denen kann ich ja ständig herumschleifen. Bei dem Nestor und der Heidi ist es schon schwieriger, weil dieser Schreibprozess doch schon sehr lange zurückliegt und ich dann immer neu eintauche in die aktuellen Personen. Das heißt, da ist es schwieriger, aber wenn ich es dann immer wieder lese, fällt mir schon rasch wieder ein, wie diese Personen sind.
Dein Buch spielt in Österreich. Wo genau?
Genau. Es ist ein Regionalkrimi und spielt einerseits im Waldviertel. Das ist so das nördlichste Viertel von Österreich. Sehr ländlich, sehr ruhig. Und als krasser Gegensatz dazu Wien als Schauplatz. Wien, da kenne ich mich sehr gut aus. Das war deshalb der Grund, dass ich diesen Schauplatz gewählt habe. Ich wollte eigentlich Inspektoren, die in Wien ermitteln. Aber wie ich ja später nachher noch, also wie ich dann noch erzählen werde, gab es einen Bezug, warum ich im Waldviertel zu dieser Geschichte kam und deshalb habe ich das verbunden. Das Waldviertel kenne ich nicht sehr gut, aber lernte es durch die Recherche zu diesem Krimi kennen und auch lieben. Denn es war dann auch so, bei der Rückfahrt, bei dieser Reportage nach Österreich, nach Wien, bin ich in Landschaften vorbeigekommen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das ist einzigartig für einen Krimi und lasse dann den Krimi auch in diesen Gegenden spielen, die einfach wunderbare Kulissen sind für spannende Szenen.
Magst du gleich mal weiterlesen?
Ja, dann lese ich eine Szene, die jetzt eben im Waldviertel spielt. Die ersten waren ja in Wien. Da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, wir haben jetzt erfahren, der Nestor soll sich auf die Suche machen nach entlastenden Beweisen und er ist natürlich jetzt sehr, sehr oft im Waldviertel und beobachtet die Brauerei, um verdächtige Dinge herauszufinden und dabei lernt er in einem Kaffeehaus eine Kellnerin kennen, die, wie es in so einem kleinen Ort üblich ist, alle kennt, die in diesem Ort leben und so kennt sie auch die Bierprinzessin und wir haben jetzt erst erfahren, da wurde die Bierprinzessin irgendwie gegen den Willen des Reporters zur Bierprinzessin gewählt und er möchte jetzt mit dieser Kellnerin zu dieser Bierprinzessin fahren und begleiten wir ihn auf diesen Weg. Nestor sitzt in seinem Toyota. Durch die Windschutzscheibe hat er einen guten Blick auf das Kaffeehaus. Als Rose dort herauskommt, steigt er aus und winkt sie zu sich her. Also, dann lass uns zu Maya fahren, sagt sie beim Herankommen. Ohne Kellnerinnenuniform sieht sie ganz anders aus. Nicht unbedingt hübscher, eher gewöhnlicher. Auf der Straße würde er an so einer Frau vorbeilaufen. Kein Mädchen, der man hinterher pfeift, aber das sagen die Leute über Heidi auch. Steig ein, er deutet zur Beifahrerseite. Ein echter Gentleman hält einer Lady die Türe auf. Er erwidert ihr Lächeln, ohne ihrer Aufforderung nachzukommen. Wo müssen wir hin? Erst mal raus aus dem Stadtzentrum. Maya wohnt in einer Wohngemeinschaft am Stadtrand. Raus aus dem Stadtzentrum heißt in eurem Kaff einmal um den Block. Sie lacht auf. So schrill, dass Nestor erschrickt. Nach 3 Minuten Autofahrt ist die gewünschte Straße erreicht. Da links rein, es ist das vorletzte Haus auf der rechten Seite. Optisch hat das einstöckige Gebäude wenig zu bieten. Kein Balkon, keine Fensterbalken. Der Garten hinter dem maroden Maschendrahtzaun macht einen verwahrlosten Eindruck und das Ziegeldach würde dringend eine Generalsanierung vertragen. Zur Straße zeigen oben und unten 2 Fenster. Eingangstür wie auch Garage befinden sich westseitig. Nestor stellt den Wagen ab und folgt Rosi zum Eingang. Plötzlich erstarrt er. Am Ende der Garagenzufahrt, vor dem geschlossenen Garagentor, parkt ein Lieferwagen. Wiener Kennzeichen. Nestor ist sich sicher. Das ist der Lieferwagen. Rosi läutet an. Niemand öffnet. Die Tür bleibt verschlossen. Weißt du, wem der Lieferwagen gehört? Nestor zieht Rosi an sich heran, damit auch sie ihn sehen kann. Ja, Mayas Ex-Freund, Wolf oder so ähnlich. Wohnt er auch hier? Nein, wundert mich auch, dass der noch da ist. Beim Bierfest hat er mit seinen Kumpels in der WG übernachtet. Hätte damit gerechnet, dass er nur eine Nacht bleibt. Das Haus behagt Nestor nicht. Hinter den Fenstern sind dicke Vorhänge. Er fühlt sich beobachtet und will nichts wie weg. Wenn wir Glück haben, ist Maya im Haus ihrer Mutter. Die ist auf einer 2-wöchigen Karibikkreuzfahrt. Nestor geht eilig zum Toyota zurück. Wo wohnt die Mutter? Komplett andere Seite von Leusbach. Per Auto sind Nestor und Rosi dennoch in weniger als 5 Minuten am anderen Stadtende. Das Haus ähnelt dem, in dem die WG lebt, ist aber lieblicher hergerichtet. Vor den Fenstern sind reichlich dekorierte Blumenkästen montiert. Im Garten sollen Kitschgegenstände zur Verschönerung beitragen. Rosi stemmt sich gegen die Gartentür, die sich knarrend bändigen lässt. Zielstrebig stapft sie auf ein Fensterbrett zu, an dem mehrere umgedrehte Terrakotta-Blumentöpfe stehen. Wie bei einem Hütchenspiel hebt sie wahllos einen nach dem anderen hoch, bis sie jenen entdeckt, unter dem ein Haustürschlüssel versteckt ist. Ich bin in Abwesenheit der Mutter fürs Blumengießen zuständig. Maya hat mich drum gebeten. Rosi kichert und sperrt mit dem Schlüssel die Haustür auf. Wenn der Schlüssel unterm Topf liegt, wird Maya nicht hier sein, kombiniert Nestor. Ach, die hat ihren eigenen Schlüssel. Rosi lässt sich nicht davon abhalten, ins Haus zu gehen. Nestor verwundert es, dass sie vorher nicht einmal an der Tür geläutet hat. An der Türschwelle knarrt der Holzboden. Direkt gegenüber der Eingangstür ist eine Treppe, die in den Keller führt. Noch bevor Nestor den ersten Fuß auf die oberste Stufe stellt,
hat er dieses unbehagliche Gefühl, an jenem Ort zu sein, an dem er vor wenigen Tagen von Mayas Ex-Freund abgefüllt wurde. Ihm fährt ein kalter Schauer über den Rücken, als das Knarren der Treppen genauso klingt wie das Geräusch, als ihm die Augen verbunden waren. Tu es nicht. Geh da nicht hinunter. Er ignoriert seine innere Stimme. Der ganze Keller ist eine einzige Lagerfläche für riesige Holzfässer. Ob darin wirklich Bier enthalten ist, weiß Nestor nicht. Der Geruch ist aggressiver als rund um die Brauerei. Als er wieder oben an der Eingangstür ankommt, hört er Rosis Schritte über ihm am Plafond. Oder ist noch jemand anderer im Haus? Steckt Rosi gar mit dem Banditen unter einer Decke? Er stürmt aus dem Gebäude, rennt zu seinem Toyota. Ohne eine Sekunde zu zögern, startet er den Wagen und jagt aus dem Ort. Nestor lässt den Toyota ausrollen und bleibt an einer Zapfsäule stehen. Eine Tankstelle irgendwo im Nirgendwo. Es ist weit und breit niemand sonst zu sehen. Nestor steigt aus, schließt den Tankdeckel auf und steckt die Zapfpistole in den Stutzen. Während das Benzin so vor sich hingluckert, nutzt Nestor die Pause, um Windschutz und Heckscheibe von Insektenleichen zu befreien. Er fühlt sich müde, ausgelaugt, urlaubsreif. Was für eine absurde Situation, in der er gerade ist, aber es ist sicher besser, jetzt nicht näher darüber nachzudenken. Ein Klingelgeräusch lässt Nestor zusammenzucken. Ein solcher Ton erklingt immer, wenn ein Fahrzeug über eine bestimmte Markierung auf eine Zapfsäule zurollt. Vorsichtig blickt Nestor sich um. Durch die schaumverschmierten Seitenscheiben sieht er, wie ein großer weißer Wagen an der Zapfsäule direkt neben ihm Halt macht. Es ist der weiße Lieferwagen. Nestor entgleitet der Fensterschaber. Voller Panik schwingt er sich auf den Fahrersitz. Er muss hier weg, so schnell wie möglich, und tritt das Gaspedal voll durch. Als er denkt, der Vorsprung ist groß genug, rutscht der Fuß vom Gas. Aber als Nestor den Blick in den Seitenspiegel wirft, sieht er, dass ihm der weiße Lieferwagen folgt. Diesmal kriegt er mich nicht. Mach schon, du müde Kiste. Der Straßenverlauf wird kurviger und schlängelt sich durch ein flaches Waldstück. Das kommt dem Toyota entgegen. In den Kurven kann er den Lieferwagen abhängen. In einer langgezogenen S-Kurve überschätzt Nestor sein Fahrkönnen. Die Räder rumpeln über den Straßenrand. Beim Versuch, den Wagen durch Gegenlenken wieder in die Spur zu bringen, bricht das Heck aus. Der Wagen dreht sich einmal um die eigene Achse und schießt über den Asphalt. Für kurze Zeit sind alle Räder in der Luft. Wir kommen erst wieder am Waldboden Grip. An den ersten Bäumen streift der Toyota noch vorbei. Dann ist Schluss. Eine Föhre stoppt den Wagen. Die Motorhaube schiebt sich wie eine Ziehharmonika auf die Windschutzscheibe zu. Nestor wird kräftig vor und zurück und gegen die Seitenwand gebeutelt. Durch die Wucht springt die Fahrertür auf. Der Gurt fängt Nestor vom Sturz ins Freie auf. Reflexartig betätigt er die Taste, um den Gurt aus der Verankerung zu lösen und springt aus dem Wagen. Das nächste Mal frisst du Benzin. Wenn die Schläger ihn kriegen, ist es vorbei. Der Lieferwagen bleibt abseits der Landstraße an der Stelle stehen, an der der Toyota abgehoben ist. Nestor läuft in den Wald. Immer weiter, immer tiefer. Bis er vor einem kleinen Blockhaus steht, romantisch gelegen an einer niedlichen Kuppe. Von dem kleinen Vorbau am Eingang kann man auf einen Stausee hinabblicken. Nestor greift sich an die Hosentaschen. Mist, das Handy liegt im Wagen. Die Tür des Blockhauses ist abgesperrt. Nestor drückt sich die Nase an der Fensterscheibe platt. Gehäkelte Vorhänge verhindern einen guten Durchblick. Eine Art Bauernstube erkennt er. Schwere Holzmöbel mit rotbezogenen Sitzpolstern. Umsichtig nähert Nestor sich wieder dem Unfallort und beobachtet aus der Ferne, dass die Schlägertypen noch bei seinem Toyota stehen. Aber da ist auch ein neuer Typ hinzugekommen. Aus der Distanz ist das Gesicht des Mannes kaum zu erkennen. Er ist wesentlich hipper als die Schläger gekleidet und raucht. Das muss der Anführer der Jungs sein. Die Männer lassen den Toyota zurück und marschieren zur Landstraße. Hinter dem Lieferwagen startet ein grauer PKW. Beide Fahrzeuge fahren davon. Traurig klebt der Toyota an der alten Föhre.
Ein Anblick, der Nestor schmerzt. Die Schläger haben im Wagen gründlich umgerührt, aber sein Smartphone haben sie nicht gefunden. Wie schon so oft muss es Nestor aus der Hosentasche und seitlich neben den Fahrersitz gerutscht sein. Er tastet den Boden unter dem Sitz ab und holt das Gerät hervor. Das Display hat einen riesigen Sprung abbekommen, aber es scheint noch zu funktionieren. Nestor lehnt sich an den Wagen und wählt Heidis Nummer. Nestor, was willst du? Er ist von Heidis Laune überrascht. Ich brauche deine Hilfe, ich stecke in der Klemme. Was hast du jetzt wieder angestellt? Ich habe die Juryliste, wie du es befohlen hast, aber ich hatte einen kleinen Autounfall. Wo steckst du, verdammt? Irgendwo beim Ottensteiner Stausee. Ein stechend piepsender Warnton aus dem Smartphone verkündet, dass Nestors Akku sich dem Ende zuneigt. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Hektisch sichtet er die Ortungsdaten und übermittelt sie seiner Auftraggeberin. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Licht des Displays erlischt und das Smartphone in einen Dauerschlaf verfällt. Warum war sie bloß so unfreundlich? Ist sie enttäuscht von ihm oder hat sie wieder zur Flasche gegriffen? Er lässt das tote Handy in seine Hosentasche gleiten und blickt auf den Waldboden. Zwischen seinen Füßen liegt eine Zigarettenkippe. Der eingravierte Markenname am Filterrand sticht ihm sofort ins Auge. Dieselbe Marke, die er am Montag vor dem Brauereilager fand. Eine äußerst seltene Marke. Darüber hat er sich im Internet schlau gemacht. Man kriegt diese Sorte nur im Duty-Free am Flughafen. Entweder reist dieser hippe Typ sehr viel oder er hat Beziehungen. Mit einem Mal trifft es Nestor wie der Blitz. Dieses Gesicht, der Boss der Schlägertruppe. Jetzt weiß er wieder, wo er ihn schon einmal gesehen hat. Ja, und wo er ihn gesehen hat, kann man gerne nachlesen.
Genau, und du verrätst es mir nachher noch. Finde ich toll. Ja, wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet?
An diesem Buch eigentlich gar nicht so lange. Das war mein schnellster Roman, den ich jemals geschrieben habe. Ich habe für diesen Roman ungefähr 2 Monate gebraucht, um ihn zu schreiben. Dann habe ich ihn an Testleser geschickt, dann überarbeitet und dann an den Verlag geschickt.
Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Woher bekommst du deine Ideen?
Ich bekomme sehr viele Ideen, weil ich ja Journalist bin und als Journalist sehr oft auf Pressereisen bin oder Reportagen mache. Und es war auch so beim Waldviertler Todesrausch, da war es ja auch so, dass ich eine Geschichte über eine Waldviertler Privatbrauerei machen musste. Und bei dieser Führung durch die Brauerei fand ich auch dieses Gärbecken. Das Besondere an dieser Brauerei ist nämlich, dass die mit offenen Gärbecken noch das Bier produzieren. Das muss man sich so vorstellen wie Swimmingpools voll mit Bier. Und ich habe mir damals gedacht, als leidenschaftlicher Biertrinker, das ist ja ein Paradies. Da könnte man jeden Tag in der Früh so seine Runden durchs Bier schwimmen. Und der Bierbrauer hat mir dort gesagt, wenn man das macht, ist die Chance, dass man da lebend heraussteigt, relativ gering, weil über dieser Wasseroberfläche vom Bier giftige, also Gase sich halten und man würde ersticken, wenn man nicht zuvor schon einen Herzinfarkt bekommt, weil das Bier natürlich sehr kalt ist. Das heißt, es hat, glaube ich, 3 bis 6 Grad. Und da war mir schlagartig klar, okay, ich muss einen Krimi schreiben, wo die Leiche in diesem Gärbecken liegt, weil das liegt ja nahe. Und dann musste ich natürlich eine Geschichte rundherum kreieren und wie ich zuerst ja schon erzählt habe, bei der Rückfahrt dann mit dem Fotografen vom Waldviertel nach Wien kam ich dann auch noch an dieser beeindruckten Landschaft im Ottensteiner Stausee vorbei. Die kannte ich damals noch nicht und das hat mich an Amerika erinnert, dass wirklich so riesengroße Bäume, großer Baumbestand und dazwischen dieser ewig lange Stausee, der bis zum Horizont reicht. Da wusste ich, okay, ich muss auch viele Szenen hier entwickeln, die sich hier abspielen und dann natürlich sehr viele Stellen, die in Wien spielen. Ja, so komme ich zu meinen Ideen. Ich habe auch einige andere Romane schon geschrieben, die auf Basis von Pressereisen stattgefunden haben, beziehungsweise wo mir der Funke übergesprungen ist. Auch bei meinem zweiten Roman, der herauskommt, der jetzt im September herauskommt, da war es eine Pressereise auf einem Katamaran auf der Donau. Und da hat mir der Kapitän gesagt, man muss immer wieder das Führerhaus einfahren, weil manche Brücken so niedrig sind, dass man sich köpfen würde, wenn man dort stehen bleibt. Da wusste ich schon wieder, okay, ich habe schon den Tatort für meine nächste Leiche. Und so entspringen dann die Ideen. Bei Krimis ist das relativ leicht, finde ich.
Also immer, wenn du unterwegs bist, hast du neue Ideen,
ja,
in deinem
Kopf. Ja, unterwegs bist. Genau. Und dann gehe ich herum, ich spaziere sehr gern so am Abend durch die Wälder oder durch Wien oder wo auch immer mit Kopfhörern im Ohr und da spinne ich dann so die Geschichten weiter.
Toll, toll. Dann hören wir bald mehr von dir, finde ich toll. Oder lesen, besser gesagt. Und dann kommst du wieder und...
Ja, genau.
Super, jede Menge. Machen wir so. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Oder schreibst du am Küchentisch oder hast du ein Büro?
Es ist unterschiedlich. Zurzeit ist es so, dass ich sehr oft in der Praxis meiner Freundin schreibe. Meine Freundin ist Heilmasseurin und hat eine eigene kleine Praxis. Und ich habe einen Sohn, der zurzeit 2 Jahre alt ist. Das heißt, zu Hause ist es nicht so leicht zu schreiben, weil wir haben eine relativ kleine Wohnung. Da fehlt ein Büro, einen Rückzugort. Das heißt, dort kann ich zwar schreiben, wenn er schläft oder gerade unterwegs ist, aber sobald er in der Wohnung ist, ist das Schreiben relativ unmöglich. Und da schreibe ich sehr gerne in der Praxis, da habe ich meine Ruhe, da habe ich auch keinen Internetanschluss, also ich kann nicht abgelenkt werden, da ist wirklich produktive Zeit, die nutze ich. Ja, ansonsten kann ich eigentlich überall sehr gut schreiben, ich kann gut im Garten schreiben, ich brauche eigentlich nur einen Platz, wo ich meinen Laptop aufstellen kann schreiben. Weil wo ich sehr gerne schreibe, ist zum Beispiel im Zug auf langen Reisen. Also wenn ich zum Beispiel auf Reportagen unterwegs bin, dann nutze ich sehr oft die Gelegenheit, dass ich nicht mit dem Auto fahre, sondern den Zug nehme, wenn es möglich ist. Weil dann kann man in dieser Zeit nicht aussteigen, also nicht, dass man nicht abgelenkt hat, wirklich so weiß, okay, die Fahrt dauert jetzt 2-3 Stunden, in der kann ich schreiben. Das geht aber nur, wenn ich einen Platz habe, wo mir keiner auf mein Display schauen kann, weil ich hasse es, wenn man mir über die Schulter blickt und mir zuschauen kann oder vielleicht sogar mitlesen. Das mag ich überhaupt nicht, weil der erste Entwurf ja meistens sehr schnell hingeschrieben ist. Das heißt, der strotzt vor Fehlern und das möchte man nicht, dass das irgendjemand liest.
Ich stelle mir gerade vor, wie du im Zug sitzt und jemand einfach mal so mitliest und sagt, du, so geht das aber nicht, was du da machst. Ich habe da gerade richtig Bilder im Kopf.
Genau, ja.
Ja, herrlich.
Aber dieses Zugfahren hat mich eigentlich dann so konditioniert, dass ich auch zu Hause es sehr gern mag, dass ich mir im Hintergrund die Zuggeräusche einspiele, um mir zu suggerieren, ich bin im Zug. Das heißt, es gibt ja auf YouTube so Clips, wo Fahrten, Zugfahrten mitgefilmt werden. Und die habe ich dann einfach im Hintergrund rennen. Dann hört man die Durchsage, wo man ankommt und... Das ist für mich so das Gefühl, dass ich weiß, okay, jetzt habe ich 2 Stunden geschrieben, weil von Wien nach Linz sind es 2 Stunden. Das heißt, bevor ich in Linz bin, kann ich nicht aufhören zu schreiben.
Ich wollte gerade fragen, ob du Musik hörst, wieso deine Rituale sind, aber jetzt hast du es ja gerade erzählt.
Genau.
Ich finde das total interessant, das habe ich noch nie gehört.
Musik zum Schreiben selbst verwende ich nicht, aber ich verwende die Musik sehr intensiv zum Plotten. Also wenn die Idee entsteht, dann hilft mir Musik sehr, sehr gut. Was mir da sehr gut hilft, sind so Soundtracks, beziehungsweise so Trailermusik, die sehr spannungsgeladen ist. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie meine Geschichte als Trailer ausschauen würde. Und dann kommen auf einmal Ideen, dass man sich denkt, ja, da könnte dies oder jenes noch passieren. So, das hilft mir sehr gut. Aber beim Schreiben würde es mich ablenken.
Hast du noch andere Rituale? Die Tasse Kaffee oder Tasse Tee oder Süßigkeiten, das haben ja viele, die sich das daneben immer noch hinstellen oder eine Kerze anmachen.
Das habe ich eigentlich nicht zurzeit, weil es bei mir so ist, dass ich jetzt nicht immer die gleiche Zeit habe, wann ich schreibe. Und dadurch, dass ich ja als Journalist, also in meinem Brotberuf auch ständig schreibe, ist es dann nicht immer gesagt, dass wenn ich jetzt fertig bin mit einem Artikel, dass ich dann gleich an meinen Roman weiterschreiben möchte, weil man ja irgendwie Zeit für was anderes braucht. Also so ein Ritual habe ich nicht. Jetzt in dieser Praxis ist es eher so, dass ich mir diesen Ort dann wähle als Ritual, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt in die Praxis und da kann ich dann schreiben und das ist dann für mich reine Schreibzeit, wo mich niemand erreichen kann. Ausgenommen, es ruft die Emilia an für meine Lesung.
Ja, werde ich mal machen. Was machst du gegen Schreibblockaden?
Musik hören. Versuchen, mir Bilder in den Kopf zu bringen, die diese Schreibblockaden lösen, weil die Schreibblockaden sind bei mir ja meistens, wenn ich ein Problem in meiner Geschichte habe. Sehr oft ist das die berühmte Mitte in einem Buch. Man weiß, wie die Geschichte beginnt, man weiß, wie sie endet, aber dazwischen muss man das Ganze füllen. Und da entstehen bei mir eigentlich fast jedes Mal, auch wenn ich sehr gut plotte, immer wieder Logikfehler oder die Geschichte ist zu schnell aus oder es passiert irgendwas, wo man denkt, das ist jetzt langweilig, das muss ich irgendwie aufpeppen. Und da entstehen dann so Schreibblockaden, wo ich nicht zu einem rechten Schreibfluss komme. Was mir sehr gut hilft, ist eigentlich, mir Videos anzusehen. Und zwar keine Katzenvideos, sondern eher Trailer, zum Beispiel Trailer von den besten Thrillern zum Beispiel. Dann schaue ich mir so Trailer an und dann kriege ich auf einmal wieder Lust zu schreiben. Kurzfilme schaue ich mir sehr gern an, weil das auch so, Kurzfilme kommen sehr prägnant zum Wesentlichen der Geschichte, haben meistens einen sehr interessanten Turn und das hilft mir dann.
Gibt es Sachen, die dich vom Schreiben abhalten würden, außer natürlich meinen Anruf?
Und außer meinen Sohn und meine Familie. Ja, abhalten natürlich der Job und meine Faulheit kommt natürlich auch dazu. Also ich bin ein sehr gemütlicher, fauler Mensch. Das heißt, ich liebe es auch teilweise nur rumzusitzen und nichts zu tun. Das ist auch sehr schön.
Warum bist du Autor geworden und was gefällt dir an diesem Beruf?
Also, dass mir das Schreiben im Blut liegt, das war eigentlich schon von Anfang an klar. Ich habe schon als Kind sehr gerne Geschichten erzählt. In der Volksschule war das, dass ich Kassetten besprochen habe, so hörspielmäßig. Dann habe ich begonnen als Teenager, dass ich kleine Geschichten schreibe, so Schulhefte voll. Da habe ich sicher 30 oder 40 Schulhefte geschrieben. Das waren damals Western-Geschichten, Science-Fiction-Geschichten, Abenteuer-Geschichten, Komödien. Also die habe ich wirklich, ich habe da noch ein paar Hefte zu Hause und habe gesehen, dass ich da wirklich ein Heft in ein, zwei Tagen fertig geschrieben habe, auch sehr stark illustriert. Das Illustrieren wurde dann immer stärker, das heißt, dann kam eigentlich die Lust, immer mehr Comics zu machen. Je älter ich wurde, verdrängte ich dann so das Schreiben, dann kamen die Comics, dann kamen die Filme. Wollte ich eigentlich eher so Richtung Regisseur, Kameramann, so irgendwas werden. Mein Weg landete dann aber beim Journalismus. Also geschrieben habe ich immer schon und daneben habe ich auch immer schon Romane geschrieben. Also so das fiktive Schreiben, das ist einfach meine Leidenschaft gewesen. Aber ich habe jahrzehntelang nur für die Schublade geschrieben. Also ich habe anfangs noch mit der Schreibmaschine, später dann mit dem Computer alles für meine Schublade geschrieben und erst so seit rund 6, 7 Jahren schreibe ich ernsthaft. Also davor habe ich auch immer nur rein drauf losgeschrieben, ohne Plotten eine Idee gehabt und von der aus dann die Geschichte geschrieben. Es wurden aber trotzdem immer so 500, 600 Seiten dicke Geschichten. Also ich habe die schon immer durchgezogen bis zum Schluss. Dann kam eben diese lange Phase des Journalismus, wo ich dann auch versucht habe, Drehbücher zu schreiben und über das Drehbuchschreiben kam ich so zum Plotten. Also, dass man die Geschichte zuerst entwickelt. Da habe ich dann eigentlich so das richtige Handwerk des Schreibens erst erlernt und dann vor so rund 6, 7 Jahren begonnen, Romane zu schreiben, die ich dann auch an Verlage schicke. Das habe ich dann getan, habe einige Verlage angeschrieben Und wie das dann so ist, entweder bekommt man gar keine Rückmeldung, beziehungsweise manchmal habe ich Kritiken bekommen, und zwar wurde es da abgelehnt mit der Begründung, also die Geschichten waren durchaus interessant, ansprechend, aber man sagte mir, ich habe so einen Genre-Mix, dass man nicht weiß, wer der Leser sein soll, beziehungsweise wo man das in der Buchhandlung unterbringen soll, weil es ist Horror, es ist Krimi, es ist Science-Fiction, es ist irgendwie alles integriert und man kann nicht so richtig festlegen, was das ist. Und dann habe ich auch begonnen, dass ich mir gedacht habe, okay, dann schreibe ich halt was, was so richtig Hand und Fuß hat mit einem Genre. Dann kam diese Idee mit dieser Brauerei. Dann wusste ich, okay, ich schreibe jetzt einen Regionalkrimi. Dann habe ich es eben so, wie Regionalkrimis sind, es aufgebaut. Und scheinbar klappt es dann. Also man muss sich auf eine Genre konzentrieren. Das mache ich jetzt umso mehr. Versuche jetzt auch so langsam meine alten Romane, die ich ja zahlreich in meinen Schubladen habe, anzupassen und in ein Genre zu pressen.
Ich merke, von dir werden wir noch sehr viel lesen.
Ich hoffe, ja.
Ja, das ist
es toll. Kommt ja auch bald einiges heraus noch und ich hoffe, dass das nicht abbricht.
Na, wenn du noch so viel hast, da kommt ja noch eine ganze Menge.
Ja.
Wo finden wir dich bei Social Media? Hast du Instagram, Facebook, Website, Newsletter und was es nicht noch alles gibt? Wie heißt du dort und was findet der Leser da von dir? Mit was befüllst du das?
Ich habe begonnen, eine Homepage aufzubauen. Die heißt www.christianscherl.com, in einem durchgeschrieben. Scherl schreibt man Schule Emil Richard Ludwig. Das ist eine Homepage, die auf der stehen soll, welche Bücher ich herausbringe. Die wird nicht sehr oft aktualisiert. Die wird immer nur aktualisiert, wenn eigentlich ein neues Buch ansteht. Aktiver bin ich auf Facebook. Auch erst seit kurzem, so ungefähr seit einem Jahr, eineinhalb Jahren bin ich auf Facebook aktiv. Also die Homepage, also die Facebook-Seite habe ich schon sehr lange, aber aktiv bin ich erst seit so rund eineinhalb Jahren, also eigentlich seit Waldviertler Todesrausch herausgekommen ist. Und meine Facebook-Seite heißt Christian H. Scherl, also H, mein zweiter Vorname Hans, habe ich hier als H. integriert. Und ich habe auch auf Facebook eine eigene Autorenseite, die Autor Christian Scherl heißt. Die findet man auch über meine Christian H. Scherl Facebook-Seite, ist verlinkt, sowohl auf die Homepage als auch auf meine Autorenseite. Ich habe auch einen Twitter-Account, da heiße ich Mr. Dugaluga, Mr. mit Unterstrich und dann Dugaluga. Das ist einfach ein uralter Mailname, den ich noch habe. Und auf Twitter bin ich zwar und sehe mir das hin und wieder an, poste aber dort nur sehr wenig. Also mir ist das noch zu schnell, dieses Medium. Fühle mich auf Facebook wohler. Auf Instagram bin ich noch nicht, obwohl ich höre von allen Seiten, es ist als Autor sehr wichtig, dass man dort hingehen soll. Aber dort jeden Tag jetzt ein Foto zu präsentieren, ist noch nicht so meine Leidenschaft. Aber vielleicht kommt da noch was in Zukunft.
Wo können wir jetzt hingehen und dein Buch kaufen? Online, im Buchladen? Hast du ein Taschenbuch oder ein E-Book?
Ja, sowohl als auch. Also man bekommt es als Taschenbuch. Sollte man in jeder Buchhandlung, ist in jeder Buchhandlung gelistet, sollte man überall bekommen. Und natürlich auch online auf allen Foren, allen voran natürlich Amazon, Thalia, ja, alle Foren, die es halt gibt. Ja.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Von meinen Lesern wünsche ich mir erstens einmal, dass sie mir Feedback geben zu meinen Geschichten. Das können sie sowohl auf Facebook als auch auf meiner Homepage mich kontaktieren. Beziehungsweise am fruchtbarsten für mich natürlich als Autor ist es, wenn man auch Referenzen bekommt auf den diversen Plattformen, allen voran natürlich Amazon. das ist zurzeit noch ein bisschen eine Schwachstelle. Da möchte ich schauen, dass da in Zukunft mehr passiert. Meine Freunde fordere ich ja immer wieder dazu auf, dass sie mich bewerten, aber sie möchten es zwar gern tun, aber haben es bis jetzt noch nicht getan. Also ein bisschen mehr den Hintern hochzubekommen und dann auch wirklich bewerten, wenn einem die Geschichte gefällt. Es ist halt oft so, dass Leser dann nur kritisieren, wenn einem Geschichte nicht gefällt. Und wenn eigentlich etwas gefällt, dann bringt man das eigentlich seltener zum Ausdruck, weil alles gepasst hat. Das erkenne ich auch sehr oft in meinem Brotberuf als Journalist. Ich kriege eigentlich selten Rückmeldungen, dass es jetzt eine grandiose Geschichte war. Man kriegt immer nur eine auf den Deckel, wenn irgendein Fehler drinnen war. Dann melden sich die Leute sofort. Und so ähnlich ist das auch bei Büchern. Da hoffe ich, dass sich das ändert, dass die Leser auch ein bisschen dazu erzogen werden, weil sie ja heute die Möglichkeit haben, mit Autoren in Kontakt zu treten, dass sie auch sagen, was ihnen passt. Und dadurch kann der Autor auch selbst reifen und erkennen, was dem Leser gefällt und was nicht.
Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus?
Das ist eigentlich genreunabhängig. Ein gutes Buch muss mich einfach von der ersten Zeile hineinziehen. Das heißt, deshalb ist, glaube ich, die erste Seite sehr wichtig, weil wenn ich ein Buch kaufe, ich bin eigentlich noch einer, der ein Buch im Buchhandel kauft, und das schmökere ich sehr gerne, indem ich einfach nur die erste, manchmal auch die letzte Seite lese, und das muss mich einfach fesseln. Also wenn mich die erste Seite nicht fesselt, dann ist das Buch bei mir durchgefallen. Das macht für mich ein gutes Buch aus, und natürlich im weiteren Verlauf, ich darf es nicht mehr weglegen dürfen, dann ist es ein perfektes Buch.
Welches Buch liegt derzeit ganz oben auf deiner Leseliste und warum?
Zurzeit liegt ganz oben auf meiner Leseliste das Buch von Markus Johannus, das zum zweiten Mal tot, der, glaube ich, auch bei dir schon gelesen hat. Dieses Buch habe ich mir von ihm signieren lassen und mir zuschicken lassen. Und das liegt oben auf meiner Liste, weil ich sehr gerne erfahren möchte, wie der Schreibdilettant ein Buch, wie er sich weiterentwickelt. Das liegt ganz oben auf meiner Liste, aber ich muss gestehen, dass ich ja beruflich sehr viel lesen muss. Meistens keine Romane, sondern sehr oft Fachliteratur, und deshalb drängen sich da auf diesem Stoß auch immer wieder Ratschläge, also Sachbücher, und ich versuche, dass ich diese Sachbücher zuerst abarbeite. Job geht vor und dann der Spaß, die Fiktion.
Genau, ich bin gespannt, wie es dir gefällt, der war ja schon dabei. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ich würde mich selbst als sehr gemütlichen, sehr kreativen Menschen beschreiben, der ja so ein bisschen ein Tagträumer ist. Dadurch aber gehen mir nie die Ideen aus. Das heißt, ich kann aus jeder Situation eigentlich interessante Geschichten kreieren. Das beginnt bei der Bushaltestelle. Wenn ich dort stehe und sehe mir die Leute an und versuche herauszufinden, was könnten die vorhaben, was könnten die gerade gemacht haben. Also so ein Tagträumer bin ich ein bisschen. Und ich bin jemand, der sich selbst schlecht verkaufen kann. Das ist noch meine Schwäche, an der möchte ich arbeiten. Das wird sich sicher in Zukunft ein bisschen ändern.
Kommen wir zu den 20 Fragen rund ums Buch.
Bin gespannt.
Genau. Du suchst dir eine Zahl zwischen 1 und 20 aus. Und die Frage stelle ich dir dann.
Du nimmst dann diese Frage, okay?
Genau.
Dann nehme ich die Frage 17, weil ich im 17. Wiener Gemeindebezirk wohne.
Nutzt du die Bücherei in deiner Stadt?
Schändlicherweise nicht. Muss ich gestehen, dass ich das nicht mache, obwohl ich das vorhabe, dass ich es mache, weil die Bücherei auch nicht weit weg ist. Die ist nur 5 Minuten von mir entfernt und hat aber so doofe Öffnungszeiten, dass jedes Mal, wenn ich hingehe oder wenn mir gerade einfällt, da könnte ich jetzt hingehen, ist sie geschlossen. Es gibt ja natürlich noch die Online-Variante, und da muss ich gestehen, habe ich mich noch nicht angemeldet. Also ich würde gern, tue es aber leider nicht.
Okay, die nächste Zahl.
6.
Welches Buch hast du doppelt?
Das ist ein Kinderbuch, Fritz the Cat. Das ist ein Buch von einem ehemaligen österreichischen Skifahrer, der wurde in seinem Spitznamen immer Fritz the Cat genannt. Fritz Strobel ist das. Und der hat nach seiner Sportkarriere begonnen, Kinderbücher zu schreiben. Und Fritz the Cat ist so eine Kindergeschichte. Und dieses Buch habe ich doppelt. Einmal, weil ich es mir selbst gekauft habe und dann, weil ich es in einer Pressekonferenz als Rezensionsexemplar nochmal bekommen habe.
Nächste Nummer.
1.
Was liest du gerade?
Wie gesagt, Sachbücher. Da weiß ich den Titel jetzt gar nicht, aber es geht um das Thema Impfen, Impfpflicht. Da interessiere ich mich zurzeit sehr und versuche mich da jetzt einzulesen. Weil auch ein Roman um dieses Thema logischerweise handeln soll. Und da muss ich mir zuerst einen Titel aufbauen.
Spannend, spannend. Okay, die nächste Zahl.
Dann nehmen wir die 20.
Welches Buch sollte jeder Mensch gelesen haben?
Jeder Mensch. The Big Lebowski, würde ich sagen, weil das einfach, man kennt diese Verfilmung, ist ein Traumfilm und ich finde, ich habe das Buch auch gelesen, ich weiß jetzt schändlicherweise den Autor nicht, fällt mir jetzt nicht ein, aber dieses Buch sollte man gelesen haben, weil es einfach von vorne bis hinten lustig ist.
Nächste Ziffer.
Ich nehme die 15.
Von welchem Buch bist du zum ersten Mal so richtig gefesselt worden?
Gibt sicher einige, aber was mir jetzt auf jeden Fall einfällt, ist Shining von Stephen King. Das war mein erster King, den ich gelesen habe und der hat mich eigentlich, anfangs war es mir zu schwer, da habe ich es, weil es ist schon sehr lang, dass ich das gelesen habe, her. Und am Anfang diese lange Passage der Alkoholsucht vom Hauptdarsteller, vom Jack, hat mich anfangs ein bisschen gebremst, dachte ich zumindest, aber ich merkte, egal wo ich war, dass ich immer an dieses Buch denken musste. Und dann habe ich es weitergelesen und es hat mich so wie so ein Sog hineingezogen. Das war sicher auch ein Grund, dass ich dann, als Kind habe ich ja schon geschrieben, wie gesagt, als Jugendlicher, aber eher so Western, Science Fiction, bla bla bla. Das war dann so der Grund, dass ich dann eher so Richtung Spannungsliteratur gegangen bin.
Okay, dann sag mal die nächste Zahl.
Habe ich die 2 schon genommen? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nein.
Dann nehme ich die 2.
Welches Buch hat dich zuletzt beeindruckt?
Zuletzt beeindruckt? Da weiß ich jetzt den Autor nicht, aber es gibt ein Buch, das heißt Die Höhle. Da geht es darum, dass eine Frau entführt wird und in einem Haus, wo unter diesem Haus auch noch eine Höhle ist, gefangen genommen wird. Und man erfährt diese Geschichte aus Sicht dieser Frau. Dieser Befreiungskampf ist wirklich nervenzerfetzend und der hat mich sehr beeindruckt. Die Höhle heißt der Film und das Buch und ist auch schon einige Jahre alt.
Okay, kommen wir zur letzten Frage.
Letzte Frage, dann nehme ich die 9.
Welche ist deine liebste Romanfigur?
Meine liebste Romanfigur? Muss ich nachdenken.
So ganz spontan.
Ja, da würde ich sagen, aus dem Wolf Haas-Krimis, der Kommissar, also der Inspektor, aber da muss mir jetzt der Name einfallen, der Brenner ist es. Der ist einfach ein uriger Wiener und sehr lustig.
Ich danke dir, dass du jetzt noch spontan bei der Fragerunde mitgemacht hast.
Ich hoffe, es war was Brauchbares dabei. Es war doch ein bisschen konfus, glaube ich.
Na klar. Ich fand das sehr schön mit dir. Wir sind ja leider schon am Ende. Es war eine ganz tolle Lesung.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, man hat es auch verstanden.
Ja, na klar. Ich hoffe, dass du dann bald mit deinem nächsten Buch wiederkommst.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich möchte mir auch bedanken, dass du uns Autoren überhaupt diese Möglichkeit bietest, also uns Autoren und Autorinnen, man muss ja gendern heutzutage. Ja, freut mich, dass es diese Möglichkeit gibt. Und sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja einiges in den Startlöchern. Im September kommen ja 2 Bücher von mir heraus. Das heißt, der 2. Teil von meinen beiden Inspektorinnen und auch ein Horrorroman, der vielleicht jetzt nicht so passend für deine Plattform ist, man weiß es nicht.
Mal schauen.
Schauen wir mal. Ja.
Ja, ich danke dir ganz herzlich und ich würde sagen, bis bald, Christian.
Ich sage auch Dankeschön. Danke, Emilia, und bis bald.
Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.